Es unterstreicht halt seine Bilanz. Er hat gegen Top-5-Spieler mit einer 7:1 Bilanz angefangen, was sensationell gut ist. Und seit vergangenen Mai hat er jetzt 10-mal gegen Top-10-Spieler gespielt und alle verloren.
CrossCourt meldet sich zurück. Wie angekündigt, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich sitze jetzt wenn wir auf die englische Zeit 28.48 Uhr, also bei Stefans 21.48 Uhr, aber ich sitze jetzt im Hotel, habe den letzten Tag hinter mir und begrüße in der Leitung natürlich auch heute wieder Stefan Schnürle. Hi Stefan.
Hi Dennis. Na, wie gefällt's dir so beim Hallenturnier in London? Also ich glaube, heute war erstmals ein bisschen trocken. Ich war ja fast schon irritiert, als ich da so ein helles Licht beim Match Ostapenko gegen Krejcikova gesehen habe. Das sah doch tatsächlich nach Sonnenlicht aus, oder?
Also ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich habe so viel Regen gesehen in den letzten Tagen. Ja. Heute war tatsächlich mal die Sonne da. Aber ja, ich will mich nicht beklagen, denn insgesamt macht das Ganze, was ich hier machen darf, natürlich total viel Spaß.
Ja, also mit dem Wetter ist natürlich ein bisschen Pech und mir tut es vor allem für Spieler und Fans leid, die eben auf Außencourts sind und da ständig Unterbrechungen erleben oder gar nicht spielen können. Ich meine, das Mixed-Finale sollte eigentlich am Donnerstag stattfinden, da haben heute jetzt einige erst ihre erste Runde gespielt. Und gerade die großen Namen, die haben halt bisher ein Hallenturnier gespielt im Prinzip, wobei es mir da auch ein bisschen manchmal übertrieben wird. Also Dach als Option ist ja gut, aber eigentlich ist Wimbledon schon noch ein Outdoor-Turnier und teils bei einigen Matches wie bei Rybakina Kalinskaya, da haben sie alle draußen gespielt und nur auf dem Center Court war das Dach irgendwie, weil es irgendwann am Tag ja regnen würde. Das finde ich halt dann ein bisschen übertrieben. Also dann würde ich lieber riskieren, eine kleine Unterbrechung, aber halt, es ist jetzt teilweise schon ein Indoor-Turnier gewesen und der größte Quatsch, finde ich, ist halt, dass du dann auch vor allem, wenn du ein Match unterm Dach startest, also wenn es vor dem Match ein bisschen regnet, dann auch 5 Stunden später das noch unter dem Dach stattfinden muss und man das Dach dann nicht öffnen darf, auch wenn es halt draußen Sonnenschein ist. Mhm. Weil wenn wir das Dach in England immer zulassen, wenn es womöglich regnen könnte, dann kannst du halt gleich ein Dach drüber bauen, was sich gar nicht öffnen lässt. Also ich verstehe, dass man Unterbrechungen vermeiden will, aber so sorgst du halt, finde ich, auch dafür, dass die Verletzungsgefahr deutlich ansteigt, weil der Rasen muss ja auch mal atmen können. Wenn du den halt unter so einer Glocke verschließt, dann sammelt sich natürlich die Feuchtigkeit da drin. Es wird rutschiger und es kommt halt genau das raus, was wir gerade sehen, nämlich mehr Spieler, die ausrutschen und die sich verletzen.
Ja, ist auf jeden Fall so eine Geschichte mit dem Dach. Ich habe selbst auch einmal erlebt, wie lange das dann dauert. Ich habe ein Match von Novak Djokovic gesehen, das hat begonnen mit offenem Dach und ist dann nach dem ersten Satz geschlossen worden. Das dauert schon echt eine gewisse Zeit. Ja, und dann haben sie es eben die meiste Zeit echt geschlossen gehabt, was natürlich auch sinnvoll war. Aber klar, die Bedingungen verändern sich dann schon. Falls ich es zu Beginn noch nicht gesagt habe, ich reiche es jetzt gerne nochmal nach. Ich werde in der nächsten Folge nach dem Finale dann am Montag vielleicht ein bisschen ausführlicher noch berichten. Wir haben ja, sonst wird die Folge einfach zu lang. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal aufs Spielerische ein und starten mit dem ersten Halbfinale bei den Herren. Lass uns mal beginnen, Stefan, mit dem Titelverteidiger Carlos Alcaraz. Turbulentes Turnier von ihm, steht jetzt im Halbfinale, trifft auf Medvedev. Kannst ja mal so ein bisschen sagen, wie du ihn so erlebt hast. Es war ja zum Beispiel dieses Match gegen Francis Tiafoe, was er nur knapp gewonnen hat. Wie hast du ihn wahrgenommen?
Ja, komme ich gleich. Eine Sache zuerst, kleine Statistik. Er ist ja jetzt mit 21 Jahren und 63 Tagen der zweitjüngste Spieler in der Open Era, der mindestens das Viertelfinale bei den Australian Open, French Open und Wimbledon in einem Jahr erreicht hat. Weißt du, wer der Einzige ist, der noch jünger war?
Nein.
Ja, es gibt immer zwei Möglichkeiten bei diesen Fragen bei so jungen Spielern. In dem Fall ist es Nadal 2007 gewesen. Boris Becker hat es 1986, hätte es auch geschafft, wahrscheinlich, aber da haben die Australian Open leider nicht stattgefunden. Aber er hat es dann in dem Jahr bei French Open, Wimbledon und US Open immerhin bis mindestens das Viertelfinale geschafft. Also das sind so ein bisschen die zwei Spieler, die Altersrekorde in jungen Jahren aufgestellt haben. Aber Alcaraz ist halt genau auf diesen Spuren. Auch wenn das ja ein wildes Turnier ist von seiner Performance, du hast das gegen Tiafoe angesprochen, da war ja vieles mehr schlecht als recht, fand ich lange Zeit. Also trotzdem war dieser Sieg in 5 Sätzen enorm wertvoll. Er hat da nicht gut gespielt, viele Fehler gemacht, auch beim Return. Und so stand er im vierten Satz echt ein bisschen vorm Abgrund, als es dann bei 4-4 auch noch 0-30 hieß. Mhm. Aber viele würden da echt Panik kriegen und da ist er halt echt anders. Also der läuft zum Serve, schaut in seine Box, nickt kurz nach dem Motto, hey, alles gut, ich habe alles im Griff, muss dann noch über den zweiten Aufschlag und geht halt volles Risiko, umläuft den Schlag halt wirklich ganz weit nach links, umläuft seine Rückhand und lädt dann einfach durch mit der Vorhand und den musst du halt als Winner spielen, sonst verlierst du den Punkt. Und das macht er halt. Und in diesen Situationen dieses Risiko einzugehen und dann wirklich zu sagen, hey, ich nehme das jetzt in die Hand, was im Tiebreak auch wieder der Fall war, und dann nicht auf Fehler des Gegners zu hoffen, das finde ich sehr beeindruckend, gerade für so einen jungen Spieler. Und er hat inzwischen ja auch eine Aura aufgebaut, wo du weißt, hey, wenn ich den zweiten Satz verloren habe gegen ihn, dann habe ich dieses Best-of-Five-Match praktisch verloren, weil über 5 Sätze kannst du ihn fast nicht schlagen. Wir kennen ja seine 12-1-Bilanz. Klar, Djokovic würde ich mir noch angucken, der würde das sicher gerne auf die Probe stellen, aber dem Rest gebe ich in dem 5. Satz gegen Alcaraz eigentlich keine Chance mehr. Das ist wirklich krass. Auch gegen Hubert war er dann schwankend, aber konnte lange auch den eigenen Aufschlag nicht halten. Aber als es ihm dann wirklich zu entgleiten drohte, dann 0-40 im 4. Satz bei 3-4, dann dreht er plötzlich auf und zieht sich dann wieder raus. Und gegen Paul dann jetzt, wo ich eigentlich das schwierigste Matchup für ihn fand, auch da lag er Satz und Break zurück. Mhm. Aber auch da, danach spielte er seine 2 besten 2 Stunden beim Turnier. Und das er steigert sich wirklich richtig in ein Turnier rein. Das ist schon fast, wie es Djokovic oft macht. Und klar, eine Sache gegen Medvedev würde er aufpassen müssen, sein Aufschlag. Also er hat jetzt 12 Breaks in den letzten 3 Matches kassiert. Den muss er ein bisschen besser schützen. Was ich ihm aber auch zutraue, dann halte ich ihn auch wieder für einen ganz heißen Kandidaten auf den Titel. Aber ich habe ja auch in deiner Instagram-Story was gesehen, dass du das Match gegen Paul gesehen hast. Was hat er dir denn da für einen Eindruck gemacht?
Ja, ehrlicherweise kaum. Also ich kann das alles nachvollziehen, was du gesagt hast. Wenn man sich auf der Anlage bewegt, das ist so mein Eindruck dann gewesen. Da sind natürlich überall Bildschirme und du siehst immer, wie es gerade so steht, wenn du selbst nicht auf dem Court sein kannst. Es ist tatsächlich leider so, ich kann jetzt nicht einfach die ganze Zeit auf den Center Court oder auf den Court 1 einfach rauflaufen mit meiner Akkreditierung, denn da gibt es auch ein gewisses Kontingent. Man muss dann immer sich ein Armband für ein spezielles Match besorgen. Das ist auch nur für das Match gültig und kann dann was schauen. Und ich wollte eigentlich Alcaraz und Paul noch auf dem Court sehen. Das ging da aber nicht. Dann in der Endphase hat der gute Kollege Moritz Lang aber in der Gruppe gefragt, ob jemand Interesse noch an dem Armband hat, um den Rest zu gucken. Und dann war ich wirklich nur in der Endphase drauf und habe mir nochmal den Schluss angeschaut. Und ist natürlich wenig aussagekräftig für das gesamte Match. Ich habe nur einmal ein bisschen oben durch die Scheibe geguckt, aber da siehst du es auch nicht so richtig gut. Trotzdem verstehe ich total das, was du sagst, dass Alcaraz, ich hatte immer das Gefühl, auch wenn es irgendwo mal nicht so richtig gut lief, dann hast du vielleicht 10 Minuten später wieder geguckt oder noch länger, wie es denn, und dann hat er es irgendwie immer noch geschafft, rumzureißen. Und das finde ich schon stark, wie er das mittlerweile so drauf hat. Und er trifft jetzt ja im Halbfinale auf Medvedev, über den lass uns mal als nächstes sprechen. Bei dem muss man ja schon sagen, wenn man sich die letzten Jahre so anguckt, wie er sich verbessert hat auf Rasen, dann ist das schon auffällig. Hat dritte Runde gespielt, hat mal Achtelfinale gespielt, 2021, war dann im letzten Jahr im Halbfinale, ist jetzt wieder im Halbfinale und hat eben gegen Jannik Sinner gewonnen. Natürlich ist das jetzt so ein bisschen die Frage, wie das einzuordnen ist, weil Jannik Sinner ja, naja, mit dem Medical Timeout haben wir ja alles gesehen. Vielleicht frage ich dich das einfach. Wie ordnest du das ein von Medvedev?
Ja, also wir brauchen nicht drum herum reden, dass Sinner jetzt nicht bei 100% war. War teils wohl schwindelig auf dem Court. Trotzdem will ich Medvedevs Sieg da gar nicht kleinreden, weil er fit genug ist, eben um weiterzuspielen. Der ist dann auch stets ein gefährlicher Gegner. Und ab Satz 4 wirkte schon so, als ob Sinner wieder etwas besser gehen würde. Da dachte ich auch, dass es Medvedev noch vergeigt, ehrlicherweise. Und das wäre extrem bitter gewesen, weil wir kennen halt auch die Bilanz gegen Sinner. Er hat die ersten 6 Matches gewonnen, dann aber halt 5 verloren. Und auch in Duellen mit Alcaraz und Djokovic hat er zuletzt eigentlich fast immer den Kürzeren gezogen. Jetzt dann noch gegen den kranken oder zumindest nicht ganz fitten Sinner zu verlieren, wäre, glaube ich, echt brutal für Medvedevs Selbstbewusstsein gewesen. Deswegen war der Sieg schon enorm wichtig. Was er auch gut gemacht hat, finde ich, ist, dass er versucht hat, zumindest für seine Verhältnisse nah an der Grundlinie zu bleiben und jetzt eben nicht wieder in seine Position 5 Meter dahinter zurückzufallen, weil das würde er auch gegen Alcaraz machen müssen. Sonst macht er ihn mit seinen Stoppbällen komplett fertig. Das haben wir im Vorjahr in Wimbledon gesehen. Medvedev hat es ja dann besser gemacht bei den US Open, wo er dann auch Alcaraz überrascht hat mit seinem Offensivtennis und besiegt hat. Deswegen bin ich gespannt, wie es diesmal aussieht. Ich will meinen Tipp noch nicht vorwegnehmen, deswegen kurz erst zu Sinner. Also der bleibt ja Nummer 1 der Welt, für mich auch zu Recht. Es ist jetzt einfach dumm gelaufen mit der Krankheit. Ich hatte ihn im Power-Ranking zugegeben an 1 und bis zu dem Match habe ich mich mit dem Tipp auch wohl gefühlt, weil ich finde, dass er ja doch insgesamt einen stabilen Eindruck gemacht hat. Er hat den Härtetest gegen Berrettini gut überstanden, war in Tiebreaks unglaublich stark. Das hat er echt Djokovic-Level, was er da gezeigt hat. Und ja, ich muss jetzt, ein Punkt ist mir trotzdem aufgefallen, muss man jetzt hier ein wenig in Klammern setzen, für eine Krankheit kann man nichts, aber es war bei ihm halt schon öfter der Fall, weil Team Sinner hat so viel richtig gemacht und wie der sich in einem Jahr verbessert hat, ist echt unglaublich, aber so seine körperliche Fitness ist schon noch so eine letzte Baustelle, die ich sehe, weil er hat jetzt über fünf Sätze hat er jetzt eine Bilanz von 6-9, was für einen jungen Kerl nicht schlecht ist, wobei er, glaube ich, von den letzten 8-6 verloren hat. Aber man muss halt wie auch bei Zverev mal gucken, gegen wen er diese 5-Satz-Matches gewonnen hat und gegen wen verloren. Und gewonnen hat er sie halt gegen Iwaschka, Monfils, Altmaier, Hüerbeer und jetzt natürlich Australian Open-Finale Medvedev, was stark war. Und der natürlich auch ziemlich erledigt war nach den fast 25 Stunden, die er davor gespielt hat. Aber er hat sie halt verloren. Im fünften Satz hat er alle Matches verloren, gegen Alcaraz zweimal, gegen Zverev, gegen Khachanov, Medvedev, Tsitsipas, Altmaier und Shapovalov. Also insgesamt schon die größeren Namen, wo er diese 5-Satz-Duelle verliert. Und ich habe dann bei Tennis Abstract sogar noch ein bisschen tiefer gewühlt. Sinner läuft wirklich, wenn wir so in Richtung der 4-Stunden-Marke gehen, an der Wand. Also er hat kein Match gewonnen, das länger als 3 Stunden 50 ging, glaube ich. Alles, was länger ging, hat er alles verloren. Gegen Tsitsipas, gegen Shapovalov, gegen Altmaier, gegen Zverev, zweimal gegen Alcaraz, gegen Medvedev. Es ist wirklich so, er muss das Match in unter 5-4 Stunden durchkriegen, sonst verliert er es. Das waren jetzt natürlich noch spezielle Umstände, klar, aber lass uns das mal im Hinterkopf behalten und beobachten, ob das bei ihm ein Problem bleibt oder ob er das auch gelöst kriegt.
Junge, 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 da hast du aber wieder ordentlich gewühlt. Sehr guter Input. Dann lass uns als nächstes, würde ich sagen, auf die andere Hälfte schauen. Da ist ja heute das Match de Minaur gegen Djokovic leider nicht ausgetragen worden. De Minaur mit dieser Geschichte mit dem Matchball im Match zuvor, mit dem Knie, und jetzt konnte er leider nicht antreten. Er war auch nur ganz kurz auf der Anlage, auf dem Trainingsplatz. Ich habe ihn da auf dem Bildschirm gesehen und dann war er aber auch schon wieder weg. Aber Novak Djokovic, vielleicht zu ihm. Welchen Eindruck macht er auf dich? Ich habe ihn zweimal live gesehen, kann er gerne auch was zu sagen, aber ich lasse dir den Vortritt. Hast du das Gefühl, der ist wieder topfit?
Topfit weiß ich noch nicht, aber nahe dran. Also schon, also er macht immer jedes Match eigentlich einen besseren Eindruck. Klar, du hast erwähnt, gegen de Minaur ist es leider ausgefallen, weil das wäre schon nochmal körperlich interessant gewesen. Die Gegner davor hatten ihn nicht wirklich körperlich testen können. Also es ist für mich schwer sehr viel über Djokovic Form zu sagen, weil seine Gegner ehrlicherweise zu schwach waren dafür, finde ich. Qualifikant, Wildcard, Popirin, der zum ersten Mal überhaupt die dritte Runde in Wimbledon erreicht hat und eben noch nie weiter bei einem Grand Slam war. Das war jetzt noch nicht das, was Djokovic komplett herausfordert. Da konnte er, glaube ich, auch sein Knie noch ein wenig teilweise schonen und sich langsam reinspielen. Gegen Rune hat er echt gut gespielt, fand ich.
Ja.
Gut aufgeschlagen. Ich finde aber auch, dass Rune es ihm leicht gemacht hat. Da kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber klar, da kann er nichts dafür. Er kann nur die Gegner spielen, die ihm gegenübergestellt werden. Und er steht jetzt halt im Halbfinale, ohne sein Knie allzu belastet zu haben. Normal sage ich auch, das kann auch mal riskant sein, wenn der Weg ins Halbfinale oder Finale gar zu leicht ist. In dem Fall wird es ihm aber, glaube ich, wegen dem Knie schon recht sein, dass es jetzt nicht zu knifflig wurde und zu lang. Klar, auch so eine längere Pause jetzt aufgrund des ausgefallenen Viertelfinals kann einem aus dem Rhythmus werfen. Andererseits hat er natürlich sehr viel Erfahrung, kann sein Knie ein wenig schonen. Jetzt insofern glaube ich nicht, dass es ein Problem wird. Wo er wirklich steht, glaube ich, können wir aber erst sagen, wenn er im Finale auf Alcaraz treffen würde. Beide im fitten Zustand, dann würden wir, glaube ich, sehen, wie es da wirklich um sein Knie, dann wird sein Knie wirklich mal getestet. Ich finde es gerade echt noch schwer zu sagen. Gegen Rune hat er sich ja teilweise so gelangweilt, dass er sich mit dem Publikum neuen Gegner gesucht hat. Sein On-Court-Interview ist ja jetzt schon legendär mit dem wiederholten Good Night in Richtung der Zuschauer, die ihn da vermeintlich ausgebuht haben. Auch wenn alle, die im Stadion waren, ja irgendwie schwören, dass es mehr Rune war. Du warst auch dort. Wie hast du es erlebt und gerne auch natürlich, wie du ihn sportlich erlebt hast?
Ja, vielleicht fange ich mal eben ganz kurz sportlich an. Ich fand ihn ehrlich, also das, was ich gesehen habe von ihm, fand ich sehr souverän. Und ich fand ihn vor allen Dingen auch recht ruhig. Also er hat gar nicht so viel mit der Box gesprochen oder sich aufgeregt oder so. Na klar, waren es auch eher deutliche Matches, auch gegen Rune. Ich habe das Gefühl, er hat die Dinge ja dann doch sehr gut kontrolliert. Und diese Geschichte, ja, also als das losging, da muss ich ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal gehört habe, da hat es sich im allerersten Moment wie ein Buhruf angehört. Aber man muss dann schon relativ schnell verstehen, weil es gar keinen Anlass dafür gab, Novak Djokovic auszubuhen. Das machen das Publikum ja nicht einfach so. Da musste man schon ziemlich schnell verstehen eigentlich, dass das nichts mit ihm zu tun hat, sondern dass sie eben Rune anfeuern. Er hat dann auch sofort zum Schiedsrichter geguckt, hey, was ist los? Und der Schiedsrichter hat dann versucht, ihm zu erklären, dass das ja wegen Rune eben ist. Und dann habe ich auch gedacht, dieses On-Court-Interview ist irgendwie total strange. Er braucht es ja manchmal, um sich irgendwie so aufzureiben oder so. Aber ich habe dann eine Nacht drüber geschlafen und habe dann ganz ehrlich, kannst du gleich gerne nochmal was zu sagen, ich habe dann wirklich sogar gedacht, vielleicht ist da sogar ein ganz bisschen was dran. Erst habe ich gedacht, das ist Quatsch. Aber das sind ja immer zwei Seiten von so einer Nachricht. Natürlich supporten sie Rune. Aber vielleicht ist es also nicht ausbuhen in dem Sinne, dass sie ihm jetzt irgendwie was Schlechtes, aber ich finde, diese Nachricht hat zwei Seiten und deswegen kann ich schon verstehen, es gibt überall auf der Welt auch Leute, die gegen Novak Djokovic sind, nur kann er den Leuten das hier eigentlich nicht ankreiden, weil sie ja offensichtlich den anderen supporten, aber trotzdem schwingt da für mich was mit, das ist so mein Eindruck.
Ja, ich fange mal so an. Ich habe es jetzt in der Arbeit verfolgt und da nicht immer Ton gehabt. Deswegen hat mich auch dein Eindruck da vor Ort interessiert, weil er hat ja schon nach Satz 2, Ende Satz 2, hat er schon die Lippen wiederholt gespitzt, wo ich dachte, was macht er da? Froschatmung. Aber im Nachhinein hat er das wohl da schon immer gesagt, vor sich hin. Ich glaube, dass er da auch beschlossen hat, hey, dass das ein genialer Einfall ist, den bringe ich auch nochmal nach Matchende im Interview, weil ich kann mir anders halt nicht erklären, dass er nach so einer souveränen Leistung, wo er locker gewinnt, dann noch die nette Geigengeste für seine Tochter macht und 5 Minuten später trotzdem immer noch so zornig ist, dass er sich das jetzt nochmal dem Publikum loswerden muss. Also ich glaube, dass er sich das schon vorher überlegt hatte. Mich hat es nicht gestört. Meine erste Reaktion war zu lachen, ehrlicherweise. Ich amüsiere mich da immer noch drüber, aber...
Du, es kann übrigens auch sein, dass das Publikum sich minimal gelangweilt hat, denn die Partie, wie gesagt, er hat sie gut kontrolliert und vielleicht wollte das Publikum, ich meine, ich natürlich nicht, ich habe da gar nichts reingerufen, aber das Publikum auch noch mal ein bisschen was damit reingibt. Das kann schon sein.
Ja, klar. Man fragt sich halt dann manchmal, warum er es nötig hat und einerseits zwar so tut, als wäre es ihm egal, so ein bisschen, ob er die Liebe der Fans hat, alles, und dann aber doch so sensibel reagiert, wenn er das Gefühl hat, dass sie nicht da ist. Ja, also wie gesagt, du hast gesagt, alle vor Ort sagen eigentlich, hey, das war vor allem der langgezogene Rune-Ruf, weil man hat es ja in den Runden zuvor bei Rune in seinen Matches auch gehört, ehrlicherweise, da war es ähnlich. Und bei Sue Barker haben dann alle Sue gerufen, als die bei Murrays Abschied kam, das klang dann auch erstmal wie Buh. Mhm. Ich gebe Djokovic aber auch erstmal den Benefit of the Doubt und lass es halt eine kleine Gruppe gewesen sein, die da einfach in die Buh-Rufe da was rein, in diese Rune-Rufe dieses Buh reingemischt haben. Das mag sein, ist nicht schön, gehört sich nicht, gibt aber auch Schlimmeres. Also Andy Roddick hat auf X da an Fiesagen geschrieben, hey, wenn wir kategorisch gegen respektlose Fans im Tennis sind, würden wir diesen Fans dann nicht auch keine Tickets aus dem Spielerkontingent geben? Das haben jetzt nicht alle verstanden, aber ich glaube, ich weiß, was er meint, weil das ist schon an Djokovic gerichtet, weil ich saß bei French Open, ich glaube, es war 2-3 Jahre her, auch schon mit gutem Blick auf die Spielerbox und bei ihm sind dann schon teilweise, ist dann schon immer eine Anhängergruppe dabei, die direkt dahinter sitzt und die jetzt nicht zufällig diese Ticket hatte und die waren sehr grenzwertig unterwegs. Also wenn die gegen ihn gewesen wäre, hätte er sich, glaube ich, drüber beschwert. Ich will ihn da in Schutz nehmen wenig, weil ich glaube nicht, dass er die Tickets verteilt, sondern sein Team. Nur dieses Opfer-Narrativ, dass nur er so mies behandelt wird, was dann manche immer, ich sage ja gar nicht er, aber manche da immer versuchen aufrechtzuerhalten, das langweilt mich ein wenig, weil es werden ständig Spieler ausgebuht. Bei den French Open werden Spieler ausgebuht, jeder Spieler eigentlich ausgebuht, der nicht für Frankreich antritt. Und das heißt immer, ja, aber seine Rivalen, die hätten das nie durchmachen müssen. Das ist auch Unsinn. Nadal wurde sowohl bei den French Open schon, als auch bei den Australian Open, zum Beispiel im Finale gegen Stan Wawrinka, ausgebuht. Bei Australian Open 2021 war eine Zuschauerin, die ständig bei seinen Ausschlägen reinrief und ihm sogar den Mittelfinger gezeigt hat. Wie hat Nadal reagiert? Er hat erst geschmunzelt und hat dann drüber gelacht. Und das ist halt eine andere, aber Djokovic kann reagieren, wie er will. Ich sag nur, da gibt es so einen Unterschied. Manchen erstaunt es eben, dass er da nicht auch drüber wegsteht und sich da von jedem Idioten provozieren lässt. Andererseits ist es halt auch ein bisschen ein Beweis, glaube ich, dass er, was du schon angedeutet hast, er sucht halt gezielt diese Reizpunkte, um sich da an was aufzugeilen, das ihn extra motiviert. Er hat ja schon gesagt, dass er sich in Endspielen gegen Federer eingebildet hat, dass die Leute Novak Novak statt Roger Roger gebrüllt haben. Genauso gut kann er sich auch Buhrufe einbilden. Ihm fehlt ein bisschen im letzten halben Jahr dieser extra Kick, fand ich. Da war er teils ein bisschen energielos. Und ich glaube, dass er sich jetzt wieder gezielt diesen Reiz sucht, diese Momente, auch die Leute sucht, denen er es halt zeigen will. Und das hat halt immer schon so einen Teil seiner Stärke ausgemacht. Und ich glaube, dass er das wieder rauslocken will.
So, jetzt müssen wir aber mal, glaube ich, einen Strich darunter machen. Aber klar, das ist ein polarisierendes Thema. Ich glaube schon, dass das große Kreise gezogen hat. Wir müssen noch über jemanden sprechen, da will ich jetzt mal transparent sein. Ich hoffe, das ist für dich okay. Hier steht, du schreibst ja immer so ein paar Sachen auf, wir machen uns natürlich auch ein kleines Skript, ist ja klar. Hier steht die Frage, gibst du Fritz eine Chance? Das heißt, du bist klar davon ausgegangen, dass Taylor Fritz gegen Musetti gewinnt, was ich verstehen kann, aber genau so ist es nicht gekommen. Ich habe von dem Match heute leider nichts sehen können, aber Musetti ist durchgegangen, steht im Halbfinale von Wimbledon, trifft auf Novak Djokovic. Deswegen kann ich die Frage eigentlich umformulieren. Glaubst du, dass Musetti eine Chance hat? Und dann kannst du auch gerne deine Tipps abgeben fürs Halbfinale und fürs Finale.
Ja, also es war ein kleines Versehen hier. Ich wollte eigentlich noch so Slash schreiben, ehrlicherweise. Aber trotzdem, ich bin ehrlich, ich hatte Musetti als Fritz als Favorit gesehen. Deswegen ist mir dieses Versehen wahrscheinlich passiert. Es war jetzt aber nicht so, wie ich schon mal zugegeben habe, wo ich mir wirklich sicher war, dass jemand gewinnt und deswegen ganz absichtlich gemacht habe. Das war jetzt hier nicht so, aber ich dachte, Fritz gewinnt das. Ja. Ich will auch sagen, dass Musetti ein tolles Turnier gespielt hat. Ich lobe ihn gleich noch ein wenig mehr. Aber ich muss auch sagen, wenn Djokovic sich das Match im TV angeschaut hat, dann bin ich recht sicher, dass er alle paar Minuten da ein Good Night in Richtung der beiden schickte, weil er wird die beiden schlafen legen, also in dem Fall jetzt Musetti. Ich habe während des Duells mit Fritz ja wirklich, da hat man ja Zeit gehabt zu überlegen, mit wem bekämen wir vielleicht ein spannenderes Halbfinale. Da kam ich nicht wirklich auf eine Lösung, muss ich zugeben. Also die Bilanz von Fritz gegen Djokovic ist 0-9. Jetzt, ich bin mir sicher, nach dem, was ich heute gesehen habe, dass sie auch 0-10 geworden wäre. Die von Musetti ist 1-5. Klar, Fritz hätte sich mit seinem Aufschlag vielleicht mal einen Tiebreak retten können, den aber auch verloren. Musetti kann vielleicht mal einen Break gelingen, wenn alles läuft. Bei dem befürchte ich halt nur, dass er mindestens zweimal pro Satz den Aufschlag abgibt. Also es gab bei Musetti enge Duelle mit Djokovic, das muss man hinzusagen. Die waren aber alle auf Sand. Und wir haben immer gesehen, dass Musetti spätestens im fünften Satz komplett zusammenbricht. Also das war jetzt nicht nur der 19-jährige Musetti vor Jahren, da ist es okay. Das war jetzt auch der erwachsene Musetti vor ein paar Monaten, der in Paris im fünften Satz einfach nichts mehr zustande brachte und 6-0 verlor. Soll jetzt nicht zu negativ klingen, Musetti spielt ein tolles Turnier bis hierhin, großes Kompliment. Es war auch witzig zu sehen, wie er mit seinem Rückhandslice einfach Fritz komplett entnervte und dem einfach gar nichts drauf eingefallen ist. Das hat ja auch Michael Stich ein bisschen den Kopf schütteln lassen bei Prime, weil man sieht dann schon diese Limits, die Fritz hat, sei es im Spielerischen oder auch beim Tennis-EQ. Aber Musetti kann halt toll variieren. Ich befürchte nur, dass damit allein Djokovic auf Rasen nicht beizukommen ist. Deswegen tippe ich da recht klar auf Djokovic, weil es braucht schon das komplette Paket, das ein Alcaraz hat. Ist die Frage also, wer spielt im Finale gegen Musetti? Vor einem knappen Jahr hätte ich, glaube ich, ziemlich klar Alcaraz gesagt. Jetzt nach den US Open, die ich erwähnt habe, wo Medvedev mich schon überrascht hat, wie aggressiv er da gegen Alcaraz vorgegangen ist und den auch attackiert hat, sehe ich ihn nicht chancenlos. Es hängt halt viel von Alcaraz ab. Erwischt er einen Sahnetag, hat, glaube ich, Medvedev keine Chance. Aber es kann natürlich dann schon eng werden, wenn der den nicht erwischt. Für ein gutes Finale wäre es, glaube ich, wichtig, dass Alcaraz gewinnt, sage ich ehrlich. Ich schätze Medvedev sehr, aber wir haben zuletzt ein paar Mal gesehen, dass der im Finale nicht immer seine beste Leistung abruft, gerade wenn der Finalgegner Djokovic ist, falls der gerade nicht einen Kalender-Grand-Slam jagt und deswegen ein bisschen den Druck nicht standhält. Also er hat jetzt zuletzt alle großen Duelle gegen Djokovic verloren. Deswegen, ich glaube, dass Alcaraz gegen Djokovic schon das Finale wäre, wo wir uns auf ein geiles Finale freuen könnten. Deswegen hoffe ich ein bisschen darauf und tippe das jetzt auch einfach. Ja, und dann Sieger, keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach Revanche Djokovic.
Ja, ich wollte ehrlicherweise genau das Gleiche sagen. Ich war jetzt gespannt, was du am Ende sagst. Ich glaube nämlich auch, dass Djokovic ins Finale kommt gegen Alcaraz. Und ich glaube auch, wir haben ja über das Power-Ranking gesprochen in der letzten Folge und wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich Djokovic auf 1 und ich bleibe da jetzt auch irgendwie bei. Natürlich kann das sehr gut sein, dass Alcaraz seinen Titel verteidigt, aber das ist das, was ich auch getippt hätte. Aber dann lass uns jetzt nochmal über Zverev sprechen, das müssen wir natürlich mit der deutschen Brille auf jeden Fall machen. Leider auch ein Match, von dem ich nicht viel gesehen habe, weil das dann immer schwierig ist, wenn man andere, ich meine, ich habe heute glaube ich 5 Stunden doppelt kommentiert, Viertelfinale Damen und Herren und ja, je nachdem, was so ist oder so, dann kann man manchmal das andere nicht unbedingt sehen, aber Frage an dich, er war ja vorne, hätte er für dich gewinnen können?
Das Match oder das Turnier?
Ja, gute Rückfrage, beides.
Ja, das Match auf jeden Fall, das hätte er auch gewonnen, wenn er fit gewesen wäre. Aber es ging ja darum, dass so ein bisschen einige gemeint haben, er hätte das Turnier gewonnen, wenn er nicht verletzt gewesen wäre und das sehe ich ehrlicherweise nicht. Ich glaube, er hätte ein sehr gutes Turnier spielen können, sein mit Abstand bestes in Wimbledon hat er gefühlt für mich eh schon, auch trotz des Aus. Ich finde es nur ein wenig vermessen, wenn ich jetzt höre, dass er so, ja, wenn das nicht gewesen wäre, Titelfavorit gewesen wäre, weil er jetzt in den ersten 3 Runden den besten Eindruck machte. Also würde immer derjenige gewinnen, der in den ersten 3 Grand Slam-Runden den besten Eindruck machte, dann hätte jetzt Djokovic 20 Grand Slam-Titel weniger. Alcaraz hat zum Beispiel die ganzen French Open nicht sein bestes Tennis gezeigt und sie am Ende trotzdem gewonnen. Zverevs Leistungen waren aber beeindruckend. Die machen Mut für seine Rasenzukunft wirklich. Ich bin da sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber wir müssen halt jetzt schon mal ein bisschen realistisch bleiben und auch gucken, wer seine Gegner waren. Und die waren alle nicht Sinner, Alcaraz und Djokovic. Die Bedingungen unterm Dach kamen Zverev sicher entgegen.
Ja.
Da bin ich gespannt, wie es vielleicht auch ist, wenn das Dach nicht draußen ist in den nächsten Jahren. Aber er hat Fortschritte gemacht, ohne Zweifel. Er strahlt mehr aus, das habe ich letztens schon erwähnt, hat eine andere Einstellung dem Rasen gegenüber, nicht so ablehnend. Und das hat man auch klar gesehen. Sein Ausschlag ist besser denn je. Es ist irre schwer, ihn zu breaken. Die ersten 3 Runden ist es gar keinem gelungen. Aber da muss man natürlich auch sagen, die Kollegen, die ihm gegenüber standen, haben jetzt nicht die Return-Qualitäten eines Djokovic oder Alcaraz. Auch Fritz nicht, der sich da 2,5 Sätze sehr schwer tat und ich glaube, dass Zverev in dem fitten Zustand das Match auch gewonnen hätte. Nur es war ein kleiner taktischer Fehler für mich vielleicht, dass er sich ein bisschen zurückdrängen ließ. Also im ersten Satz hat er ja noch 40% seiner Bälle im Feld genommen, im vierten Satz waren es ein bisschen über 15% nur noch. Liegt natürlich auch daran, dass der Aufschlag ein bisschen nachgelassen, weil er wegen der Verletzung nicht mehr so hoch kam. Aber ich fand schon, auch wegen der Verletzung hätte er beim Return-Spiel noch mehr Risiko eingehen können, wenngleich Fritz auch echt stark serviert hat. Trotzdem, Zverev hat stark gekämpft, hätte es im vierten Satz ja fast noch gezogen, hat er 1-2 Mal unnötig gepatzt, auch am Netz, aber im Tiebreak. Aber Fritz war dann schon den Tick besser, einfach frischer, weil eben durch die Zverev-Verletzung, klar, er sagt selbst, er hat auf einem Bein nur noch gespielt, ganz so schlimm sah es jetzt nicht aus, aber schon gehandicapt. Und ja, traurig, ein bisschen blöd jetzt, dass bei den Grand Slams jetzt nur noch die French Open fehlen, wo Zverev noch keine Zweisatzführung verspielt hat, auch wenn das jetzt körperliche Umstände hatte. Da ist er jetzt der einzige männliche Top-10-Spieler, dem dies bei 3 Grand Slams widerfahren ist. Ja, ich mache ihm keine Vorwürfe hier, aber es nagt natürlich schon ein bisschen im Kopf, wenn sowas wieder passiert. Da hast du ihn ja jetzt auch gehört. Er fängt an zu zweifeln, ob es überhaupt noch klappt. Wie hast du denn diese nachdenklichen Aussagen aufgenommen? Glaubst du, dass ihn das jetzt eher lähmen könnte in Zukunft?
Ja, ganz ehrlich, das hat mich schon ein bisschen überrascht, weil er hat ja wirklich ganz offen und ehrlich, ich habe den Wortlaut jetzt gerade nicht mehr parat, aber er hat ja gesagt, dass er langsam beginnt zu zweifeln. Er hat dann nochmal rausgeholt, wenn ich mich richtig erinnere, kurz davor gewesen, die Nummer 1 der Welt zu sein. Dann die Geschichte mit Paris gegen Rafa Nadal. Natürlich die Verletzung, als er sich alles gerissen hat. Hier jetzt die Geschichte mit dem Knie. Eigentlich immer in einer Phase, in der er sehr, sehr gut ist. Vielleicht ist das auch gut, das einfach mal so zu sagen, wenn es in ihm drin ist, wenn da irgendwie so Zweifel sind. Aber natürlich muss das Ziel sein, das trotzdem jetzt mit ein bisschen Abstand wieder von sich wegzuschieben, denn er weiß ja eigentlich, dass die Entwicklung, du hast es ja gerade auch nochmal gesagt, auf Rasen, auch wenn es nicht die absoluten Top-Gegner gewesen sind, dass das ja eigentlich gut ist. Und ich meine, jetzt kommen die Olympischen Spiele. Ich glaube, es ist ja nicht ganz so schlimm, wie man gedacht hat. Will jetzt, glaube ich, auch Hamburg spielen und so. Und da hat das ja schon mal gezeigt, großer Titel, auch wenn da natürlich dann auch immer die Frage ist, wer dann wirklich so mit dabei ist und so. Das ist vielleicht nicht ganz so wie ein Grand Slam. Aber trotzdem, erst war ich verwundert. Ich versuche noch das Positive daran zu sehen, wie du vielleicht merkst. Wie hast du es wahrgenommen oder wie schätzt du es ein?
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep breathing.
Ja, mich hat schon ein Tick überrascht erstmal, aber dann dachte ich auch, ich meine, das war einfach aus dem Moment der Enttäuschung heraus, hoffe ich. Mit Vettel hat damals auch diesen berühmten Satz gesagt, dass er aufgehört hat, das Kind hat aufgehört zu träumen nach dem verloren Australian Open-Finale gegen Nadal. Da muss man ehrlich sagen, hat er schon gefühlt ein Jahr zu knappern, bis er sich da gefangen hat. Ich hoffe nicht, dass da sowas Ähnliches passiert. Ich glaube jetzt erstmal wirklich, dass er das ein bisschen, ja, so aus dem Moment aus der Enttäuschung heraus gesagt hat. Aber wie du erwähnt hast, ist die Verletzung nicht so schlimm. Deswegen kann er jetzt nicht allzu lange drüber nachdenken, kann bald wieder auf den durchaus geliebten Sand zurückkehren. Wenn er dann bei Olympia ist und dort dann vielleicht sogar mit der Fahne einläuft, wer weiß, aber zumindest als Olympiasieger mit breiter Brust da an den Start geht, glaube ich, dass er das schnell wieder an den Hinterkopf schiebt. Es sei denn, es passiert jetzt in kürzerer Zukunft nochmal sowas Doofes. Ansonsten, wie gesagt, glaube ich jetzt nicht, dass das zu große Auswirkungen haben sollte. Er spielt an sich sein bestes Tennis in dem Jahr, steckt besser denn je auf. Djokovic wird auch nicht mehr ewig spielen, auch wenn es manchmal den Anschein macht, als ob er es könnte. Klar, Alcaraz und Sinner sind sensationell und werden vielleicht noch besser, aber zumindest gibt es, glaube ich, schon die Hoffnung für ihn dann, dass die nicht so brutal konstant sind wie die Big Three und sich da mal eine Lücke auftut, in die er dann reinstoßen kann. Also ich glaube noch nicht, dass da aller Tage Abend ist. Und wie gesagt, jetzt kommt dann erstmal Olympia, wo er ja durchaus gut abgeschnitten hat beim letzten Mal.
Ja, ging kaum besser. Ja. Die Goldmedaille hat er. Lass uns vielleicht noch drüber nachdenken, bei wem es nicht so gut lief. Ich meine, letzte Folge hast du Rublev angesprochen. Sind da jetzt noch Spieler dazugekommen, die dich enttäuscht haben bei diesem Turnier?
Ich weiß gar nicht, ob es bei dem einen noch enttäuschend ist oder wir einfach nur noch davon ausgehen sollen, dass Kollege Tsitsipas während der Sandplatzsaison einer der besten Spieler der Welt ist und in der restlichen Zeit nicht weiter groß zu beachten ist. Also auf Sand kann er diese Rückhand halt gut verstecken. Das sieht die gegen 90% der Spieler echt gut aus. Aber hier war es halt schon wieder ein riesiges Problem. Deswegen ist er ja auch in Runde 2 raus. Und gut für ihn, dass jetzt die Olympischen Spiele auf Sand stattfinden. Dann muss er sein Jahr noch nicht direkt beenden, aber sonst ist es wirklich, also ich glaube, bei keinem anderen Spieler ist es so krass wie bei ihm, der Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Halbjahr, was die Grand Slams betrifft. Bei den Australian Open war er, glaube ich, viermal mindestens im Halbfinale, einmal im Finale. Bei den French Open auch viermal mindestens im Viertelfinale, davon einmal auch im Finale. Und bei Wimbledon und den US Open hat er noch nicht einmal das Viertelfinale erreicht. War, glaube ich, einmal überhaupt im Achtelfinale. Also da geht gar nichts. Und ja, das andere Sorgenkind, das hatte ich vorhin angedeutet, ist für mich ein bisschen Rune. Für den Achtelfinale ist ein Erfolg für ihn gerade, aber er hat halt das Spiel, um es dem Djokovic eigentlich unangenehm zu machen. Das hat er auch schon bewiesen und hatte auch mal dieses nötige Selbstvertrauen in sich. Nur davon war er gar nichts zu sehen. Also der hatte schon verloren, bevor er auf den Platz ging für mich. Das klang vorab schon demütig und so hat er auch gespielt und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass Mouratoglou nicht da war, aber er hat ohne Plan agiert, hat wie so ein stupider Ballbasher einfach draufgeballert, viel zu viele Fehler gemacht und das einem, wie erwähnt, sehr guten Djokovic auch leicht gemacht. Also, wer so ungeduldig gegen Djokovic agiert, dem kann man echt nur viel Glück wünschen, aber weil auch das wird nicht helfen. Und was halt dann, es unterstreicht halt seine Bilanz. Er hat gegen Top-5-Spieler mit einer 7-1-Bilanz angefangen, was sensationell gut ist. Und seit vergangenen Mai hat er jetzt 10-mal gegen Top-10-Spieler gespielt und alle verloren. Und das ist halt wirklich, er ist von seinem Weg abgekommen. Da gibt es für mich keinen Zweifel, er ist immer noch ein guter Spieler. Aber blicken wir ein Jahr zurück, da haben wir und viele andere auch darüber diskutiert, ob er ja zu den neuen jungen
Big Three oder Top Three, nennen wir sie lieber, gehört, also Alcaraz, Sinna und vielleicht sogar vor Sinna den Durchbruch schafft. Er ist jetzt Lichtjahre davon entfernt. Alcaraz und Sinna sind ihm komplett enteilt. Runes größte Leistung in dem Jahr war für mich, dass er es in die Abschiedsriege bei Andy Murray auf den Center Court geschafft hat. Dort waren ja nur Ikonen, Grand Slam Champions, Briten, und unter all denen stand plötzlich Holger Rune, als hätte er beim Essen anstellen die falsche Schlange erwischt. Also ich weiß bis heute nicht, was er da gemacht hat, aber gut. Wie hast du denn an sich Murrays Abschied erlebt? Gerade nach dem Doppelmatch mit seinem Bruder war das ja doch recht emotional.
Das Witzige ist, ich bin ja da gewesen und habe auch die Kamera drauf gehalten und so, und ich habe bis zum Ende gar nicht wahrgenommen, dass das Rune war, der da stand. Siehst du, weil das wahrscheinlich in meinem Kopf auch gar nicht so richtig eine Option war, dass der dann da plötzlich steht. Ich war relativ weit weg.
Die haben nie gegeneinander gespielt, die haben überhaupt keine Verbindung. Ich weiß nicht, ich bin nicht drauf gekommen, warum.
Also ich habe dann aus der Entfernung, habe ich Djokovic erkannt, dachte ich, okay, ja, da sehe ich noch irgendwie ein, zwei Leute, ja, kann sein und so. Aber nee, über Rune weiß ich auch nicht, das habe ich dann später erst irgendwo gesehen. Ja, also das war natürlich ein ganz toller Moment, denn das war der Donnerstagabend, da bin ich hier angekommen. Ich bin dann schnell noch einmal zur Anlage, um mir schon mal alles zeigen zu lassen, damit ich einfach die Orte und Wege schon mal gesehen habe, wie das alles läuft. Und dann bin ich mit dem guten Marcel Meinert noch ganz schnell dahin, und wir dachten schon, wir verpassen das, weil uns die ganzen Leute schon entgegengekommen sind. Das heißt, da sind relativ viele Menschen zu diesem On-Court-Interview tatsächlich gar nicht geblieben, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Mhm. Dann wurde ja noch dieser kleine Film gezeigt und dann das Interview, und ja, das habe ich zum Glück live gesehen. Und was soll man dazu sagen? Also, es war klar, dass es emotional wird. Es war klar, dass es das ein oder andere feuchte Auge geben wird dabei bei Andy Murray. Und es war auch schön, dass das so, es war wirklich ein sehr langes Interview, aber ich fand es insgesamt, einfach total angemessen. Und ich habe mir natürlich dann die Frage gestellt, jetzt ist er einmal verabschiedet worden. War dann ja aber noch geplant mit Emma Raducanu im Mix und habe da schon so gedacht, ja, aber kann der das jetzt nochmal machen? Also jetzt ist er einmal gegangen und hat gewunken und so, und Tränen sind geflossen und so weiter, und die witzigen Geschichten mit seiner Frau, und das war ja irgendwie alles total cool. Und jetzt am nächsten Tag aber nochmal rauskommen und Mixed spielen, das hätte ich erstmal komisch gefunden. Jetzt ist es dazu auch gar nicht gekommen. Aber nicht wegen Andy Murray, sondern wegen Emma Raducanu, die dann abgesagt hat. Ich habe im ersten Moment dann sogar gedacht, ja, ist das wirklich so oder geht das doch von Murray aus? Aber es ist wohl doch von Raducanu wegen einer Handgelenkgeschichte irgendwie und so. Aber ja, wie hast du das wahrgenommen, diese Absage dann, oder dass es dazu nicht mehr gekommen ist?
Ja, also es ist ziemlich sicher von Raducanu ausgegangen. Das hat sie auch deutlich gesagt. Wie gesagt, Mutter Murray war ja auch ein bisschen erzürnt und Andy wohl auch nicht ganz happy. Deswegen hat er sich auch nicht gemeldet und auch nicht versucht, Emma Raducanu in Schutz zu nehmen gegenüber alle, die sich ein bisschen über sie beschweren. Ich glaube, ja, es wäre ja auf Court 1 gewesen, nicht auf Center Court, deswegen hat die Verabschiedung schon gepasst und die Wimbledon-Verantwortlichen sind wohl auf Nummer sicher gegangen. Von der Idee her war es natürlich toll. Raducanu ist die einzige aktive Britin, die eben auch einen Grand Slam im Einzel gewonnen hat, Staffelübergabe. Nur als ich schon hörte, dass sie keine 10 Sekunden nachgedacht hatte, habe ich schon gedacht, oh, wäre vielleicht besser gewesen, wenn du erstmal kurz durchdenkst, ob du das auf alle Fälle auch durchziehen willst. Fand ich schon ein bisschen naiv, da blind zuzusagen, und frag mich da schon, ob keiner von ihrem Team da auch was gesagt hat, hey, denk doch erstmal drüber nach, macht das Sinn für dich? Das ist kein normales Mixed. Wenn du da einfach absagst und Murrays Abschied ein wenig trübst, dann wird das in Großbritannien nicht kommentarlos hingenommen werden. Mhm. Klar, du hast es erwähnt, also ja, sie hat ein bisschen Steifheit in ihrem Handgelenk beim Aufstehen gespürt, weshalb für sie auch sofort klar war, dass sie aus dem Mix rauszieht. Sie hat es halt ziemlich trocken auf der PK kommentiert, muss ich sagen. Also da ohne allzu viele Gefühle auszudrücken. Sie hat schon gemerkt, dass sie da in diesen Punkten recht eiskalt sein kann. Das will ich auch gar nicht vorwerfen. Top-Tennisspieler müssen egoistisch sein oft. Da ist aber auch nicht jeder gleich. Also Ben Shelton hat zum Beispiel 7 Tage in Folge durch die Regenpausen im Einzel spielen müssen. 3 5-Satz-Matches, glaube ich. Und trotzdem im Doppel nicht rausgezogen, weil er gesagt hat, hey, das kann ich meinem Partner auf keinen Fall antun. Sie ist sicher jemand, die keine Angst vor brutalen Entscheidungen hat. Wir haben die vielen Trainerauswürfe gesehen. Sie wollte die French Open Quali dann nicht spielen, hat gesagt, nö, dann spiele ich gar nicht. Olympia auch nicht. Da kommen später noch Chancen, was ich bei ihrer Verletzungsgeschichte mutig finde, auch wenn sie relativ jung ist. Aber ich verstehe auch deshalb natürlich, sie war am Handgelenk verletzt letztes Jahr, die OP und alles. Ich verstehe schon, dass man dann vorsichtig ist. Nur ich hoffe, dass sie das Andy halt vorher so gesagt hat, weil ich spiele mit dir, aber ich muss mich hundertprozentig fit fühlen. Also sei mir da nicht böse, ich muss da halt gucken, dass es passt. Dann verstehe ich es, aber das, dagegen sprechen halt die irritierten Reaktionen von Mutter und das Schweigen von Andy Murray. Ich fand aber auch die Wahl von Andy Murray nicht gut überlegt. Er hat eigentlich ausgerechnet die gewählt, die nie doppelt spielt, die schwächste ist in dem Sinne und die halt auch für so Entscheidungen schon ja nicht bekannt ist, aber wo man ihr zutrauen kann, dass sie die trifft, auch gnadenlos. Ich bin sicher, viele internationale Stars hätten sich drum gerissen, mit ihm zu spielen. Oder wenn er eine Britin will, Katie Bolter. Die spielt solides Doppel, die hat öfter gesagt, was für ein großes Idol Murray ist. Nie im Leben hätte die abgesagt. Aber wie gesagt, es ist jetzt so, wie es ist. Wir sehen ihn ja zum Glück nochmal bei Olympia. Und immerhin hat er ja den Abschied dann im Doppel bekommen gehabt.
Ja, und der war wirklich richtig schön. Und Raducanu, genau, die hat ja an beiden Handgelenken, hat die sich ja so kooperieren lassen müssen und so. Und das muss man dabei auch immer im Hinterkopf haben. Aber klar, irgendwie so ein gewisser Beigeschmack ist da schon dabei. Raducanu haben wir genannt, also sind wir bei den Damen angekommen. Wir sind, glaube ich, auch schon relativ lang. Wir müssen mal zusehen, dass wir gut durchkommen jetzt hier. Das Power-Ranking, was wir gemacht haben, war ja im Nachhinein relativ witzig. Das ist ja irgendwie in alle Einzelteile zerfallen. Da müssen wir uns, glaube ich, für die Zukunft irgendwie was anderes überlegen. Oder wir machen es einfach weiter, weil es hat schon Spaß gemacht. Aber ich habe es mir jetzt hier nicht aufgeschrieben oder so, aber das lief, glaube ich, nicht ganz so gut bei uns.
Ja gut, also ich finde das Power-Ranking lief sensationell. Ich habe Rybakina an 3, du an 4, deswegen sehe ich das als klaren Sieg für mich. Gut, alles andere war zugegeben falsch, aber wenn, ganz ernsthaft, das ist bei den Damen halt auf Rasen gerade, kann immer passieren. Ich mag das irgendwie auch, sage ich ganz ehrlich. Also wer Lulu Sun im Viertelfinale hatte, der kann sich gerne bei uns melden und das mit Beweis vorzeigen. Ich meine, Gracie Cover zum Beispiel, die jetzt im Halbfinale steht, die hat nach den Australian Open bis zur Rasensaison nicht ein einziges Match gewonnen, wo die Gegnerin nicht aufgegeben hat. Also vor Wimbledon hat sie bei 2 Rasenturnieren insgesamt 2 Matches gewonnen. Und jetzt kommt sie ins Halbfinale in Wimbledon. Also wer soll das vorhersehen? Das finde ich dann schon ein bisschen verrückt. Swiatek bestand die Gefahr, dass die früh rausgeht. Ich habe es beim oberen Teil ja ein bisschen geahnt. Deswegen habe ich da ja gefühlt schon alle Namen reingepackt. Aber selbst das hat nicht gereicht. Also das ist, Also ich fand es auch lustig, aber es ist in dem Fall halt ein bisschen schief gegangen. Hatte volles Vertrauen in Goff. Auch das wurde enttäuscht. Und in Abwesenheit von Sabalenka war halt dann unten nichts mehr da, von wo ich völlig überzeugt war und war dann ein bisschen Chaos. Aber wie gesagt, ich finde das gar nicht so schlecht und bringt auch ein bisschen immer Würze rein.
Ja, aber lass uns mit der Nummer 1 anfangen. Iga Świątek verliert in der dritten Runde gegen Putintseva. Nach hinten raus auch echt ziemlich deutlich. Kannst du da irgendwie was ausmachen, warum es diesmal nicht geklappt hat? Und vielleicht auch gleich die Frage, ob du denkst, dass es auf Rasen überhaupt irgendwann mal klappen kann?
Ja, also zu dem Match erst, es wurde halt deutlich, dass die Vorhand weiter ein riesengroßes Problem ist, wenn sie schnell angespielt wird und nicht die Zeit wie auf Sand hat. Also 28 leichte Fehler mit der Vorhand gegenüber 3 von Putintseva. Also da darfst du dich dann auch nicht wundern, warum du verlierst. Ich finde es auch erstaunlich, wie sich fast ihre Persönlichkeit verändert auf dem Platz, wenn sie auf Sand oder auf Rasen ist. Also ich habe es ja vor wenigen Wochen noch gelobt, dass sie da auch auf nicht hektisch wird, wenn es mal nicht so läuft, wenn sie mal in Rückstand gerät auf Sand. Hier ist es komplett anders. Rückstand, im zweiten Satz Panik, Verzweiflung, wird noch wilder, macht mehr Fehler als zuvor, auch beim Return ungewöhnlich fehlerhaft. Es gab eine Phase zwischen Richtung Ende Satz 2 bis Mitte Satz 3, da hat Putintseva 19 von 22 Punkten gewonnen gegen die Nummer 1 der Welt. Die hat 9 Spiele in Folge verloren, also das ist schon absurd und hat ein wenig auch ans Match vor 2 Jahren gegen Cornea erinnert, als sie auch schon von einer giftigen Gegnerin sich komplett den Schneid abkaufen ließ. Man merkt wirklich, wie dieses Selbstvertrauen auf Rasen fehlt und damit sich das ändert, müsste sie halt, finde ich, auch ein wenig Vorbereitungsturniere spielen, was sie in dem Jahr nicht tat. Und im Nachhinein auch nicht als falsch einstuft. Im Gegenteil, sie hat halt gemeint, dass sie zu viel anderes Zeug gemacht hat und nächstes Jahr einfach lieber im Urlaub fährt vor Wimbledon. Ob das jetzt ihr Rasenspiel verbessert, weiß ich nicht. Aber ich kann es auch auf der anderen Seite schon verstehen, weil es für sie natürlich extrem schwer ist. Sie spielt auf Sand ja quasi 2 Monate fast durch, weil sie ständig die Finals erreicht. Und diese Turniere über 1,5 Wochen sind dann auch nicht gerade ein Vorteil, weil die dann noch anstrengender sind, weil du noch länger bei den Turnieren bist. Das ist schwierig für sie, aber sie macht halt gerade auch nicht den Eindruck, als ob Wimbledon bei ihr Priorität genießt. Und solange das so ist, glaube ich, wird schwierig, dass sie es gewinnt. Da tue ich mich schwer. Sollte sie vielleicht mal bei den Australian Open den Durchbruch schaffen und in Richtung Kalenderslam denken können, dann vielleicht ändert sich das dann, aber das sehe ich jetzt erstmal nicht sofort. Und sie müsste, glaube ich, noch ein paar Varianten in ihr Spiel einbauen. Also zum Beispiel den Stoppball, den sieht man bei ihr kaum, weil sie ihn auf Sand halt nicht wirklich braucht. Aber ja, das, also ich sehe es noch nicht so weit gerade auf Rasen, aber zu ihrem Glück geht es jetzt erstmal zu Olympia zurück auf Sand.
Ja, aber ich finde es einfach dadurch auch relativ interessant, weil du damit halt nicht so eine totale Überfliegerin hast. Wenn sie jetzt auch noch auf Rasen so unfassbar gut wäre, dann wäre sie ja gar nicht mehr zu bremsen und da ist sie auf jeden Fall angreifbar. Da müssen wir natürlich auf Coco Gauff schauen. Die hatten wir beide ja sehr weit vorne, beide auf der 1, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, beide auf der 1 im Power-Ranking. Und die geht plötzlich raus. Das war vielleicht sogar die größte Überraschung, oder? Gegen Navarro.
Ja, also ich halte viel von Navarro. Ich habe die auch bei den French Open in Kies im Stadion gesehen. Die kann es extrem unangenehm machen, sehr solide. Deswegen hat mich das gegen Osaka auch nicht überrascht, dass die da komplett overpowered und viele Fehler macht gegen Navarro und dann rausgeht glatt. Aber ich hatte es nicht erwartet, dass das gegen Gauff passiert. Paolini hat gezeigt, dass Navarro schon auch Schwächen hat. Und hier hat es aber einfach gereicht, mit einer stabilen Grundaggressivität, ohne zu viel Risiko zu gehen, einfach immer Gauffs Vorhand zu bearbeiten, bis die damit Fehler produziert. Die kamen wieder zu Genüge, vor allem im zweiten Satz. Da war dann auch, fand ich, die Kommunikation mit ihrer Boxen wenig bedenklich, als sie recht forsch nach Hilfe fragte, die aber nicht wirklich kam. Und ihr Coach Brett Gilbert hat dann sogar mal die Mütze über seine Augen gezogen, menschlich, aber das solltest du vielleicht nicht gerade machen, wenn dein Schützling zu dir schaut. Gauff hat dann auch leicht den Kopf geschüttelt, also das ist schon, aber es ist, finde ich, allgemein ein bisschen auffällig, dass es den Jüngeren heute gefühlt ein wenig schwerer fällt, Selbstlösungen auf dem Platz zu finden, weil dadurch, dass das Coaching mehr erlaubt ist, sind die doch ein bisschen abhängiger, habe ich das Gefühl. Vielleicht hätte sie an dem Tag noch mit einem überragenden Aufschlagtag was retten können, um ihre Vorhand einfach zu verstecken, aber mit 56% erster Aufschläge ist das halt nicht möglich und Navarro war einfach die solidere Spielerin, deren Top-Level vielleicht jetzt nicht an das von Gauff ganz ranreicht, aber die halt nicht so eine klare Schwäche im Spiel hat, die du attackieren kannst. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, überschätzen wir, also wir beide auch, wir haben sie auf 1 gepackt, Gauffs Spiel auf Rasen ein wenig, weil sie hat dort ihren Durchmarsch 2019 als 15-Jährige mit dem Achtelfinale geschafft, richtig, aber seitdem hat sie es nie mehr weitergeschafft. Sie hat gegen Top-30-Spielerinnen in Wimbledon noch nie ein Match gewonnen. Also das müssen wir mal beobachten, wie gut die auf Rasen wirklich ist. Sie ist noch sehr jung, deswegen, ich finde es jetzt nicht allzu schlimm. Da war es, glaube ich, für zwei andere die Niederlagen oder das Ausscheiden deutlich schlimmer.
Und mit diesen beiden meinst du Jabeur? Fällt mir ein, die hat gegen Svitolina verloren. Ich meine, Svitolina, ja, in einer guten Form haben wir schon gesehen, ist gefährlich. Wer ist die andere? Wen meinst du noch?
Madison Keys, aber dann sage ich kurz was zu Onschabeur erst. Die hat ja schon, die ist ja dann praktisch gegen Svitolina an den Ort zurückgekehrt, wo sie das Trauma vom Vorjahr hatte, also auf den Center Court. Es war halt. Ich weiß nicht, ob sie das auch beschäftigt hat anfangs, weil der erste Satz, der ging schon sehr klar an Svitolina mit 6-1. Und im zweiten Satz war es dann besser, das Match. Svitolina hat auch echt stark gespielt. Jabeur konnte den Satzball eben nicht nutzen und hat dann halt knapp verloren. Aber es ist schon bitter, weil Wimbledon ist schon der Ort, wo ich ihr am ehesten Grand Slam-Titel noch zutraue. Sie wird im August 30 Jahre alt, hat immer gesagt, dass sie eigentlich jetzt langsam ein Kind mit ihrem Mann will, aber so lange wartet, bis sie eben diesen Grand Slam-Titel gewinnt. Und das könnte halt echt noch eine Weile dauern, wenn es überhaupt klappt. Die hat jetzt auch noch immer wieder so chronische Knieschmerzen. Also das macht mir ein bisschen Sorgen. Deswegen, das tat mir schon leid. Aber zumindest ist sie an dem Tag an eine Spielerin gescheitert, die besser war. Das Aus von Madison Keys fand ich ehrlichweise noch brutaler, weil die ihr Match gegen Paolini sehr, sehr wahrscheinlich gewonnen hätte, wenn sie sich nicht bei 5-2 mit Doppelbreak vor im dritten Satz richtig übel verletzt. Klar hat der Keys auch im zweiten Satz 5-1 geführt und zwei Satzbälle gehabt und dann wurde es nochmal eng, weil Paolini einfach eine unglaubliche Fighterin ist, die nie aufgibt. Aber Keys hatte ihr da schon ein wenig gefühlt den Zahn gezogen, hat besser gespielt und als die Verletzung wirklich dann passierte und sie dann nicht mehr laufen konnte. Also das war, fand ich, schon sehr traumatisch, zumal es dann auch noch eine Challenge zuvor gegeben hatte, bei 15 beide, glaube ich, war es, wo der Ball so 2 Millimeter auf der Linie war und die Linienrichterin dann, obwohl Keys den Ball zurückspielte, nicht wiederholte, sondern Paulini den Punkt gab, weil Kies da den Arm gehoben hatte, was aber gleichzeitig mit dem Ausruf kam. Also es war auch eine brutale Entscheidung, sonst geht es vielleicht gar nicht erst über Einstand und die Verletzung passiert nicht. Also Kies hat dann ja auch auf dem Court schon angefangen zu weinen, das war schon schlimm zu sehen, vor allem noch dadurch, dass Goff auch noch ein paar Stunden später rausging, muss ich ganz ehrlich sagen, Kies wäre für mich die klare Favoritin aufs Finale gewesen, ist jetzt auch 29 und hat wirklich eine riesen Chance gehabt jetzt hier. Und da jetzt es so brutal sozusagen aus den Händen gerissen zu bekommen, ist schon heftig. Aber klar, Paulini, bei der läuft es natürlich jetzt super, French Open Finale und jetzt hat sie wieder die Chance, in Wimbledon im Finale zu erreichen. Das ist schon unglaublich. Das hätte jetzt vor ein paar Monaten wahrscheinlich auch noch keiner gedacht.
Absolut. Ich habe gerade auch nochmal aufgemacht, Australian Open letzte 16 gegen Kalinskaya, Dubai gewonnen. Gegen Kalinskaya, da hat sie sich revanchiert. Rybakina hat sie nicht geschlagen. Das war ein Walkover. Tauchte ja auch gerade auf der Name, aber trotzdem, klar, dann die French Open von dir gerade erwähnt, jetzt hier. Also dieses erste Halbjahr 2024 kann sich Parolini, glaube ich, einrahmen. Und ich finde es auch super interessant, dass das trotz der Größe irgendwie so möglich ist. Das sollte eigentlich vielen Spielerinnen, die vielleicht nicht so, ja, die nicht ganz so groß sind, vielleicht nicht diesen absoluten Aufschlag als Opener haben, Mut machen. Jetzt müssen wir natürlich auch bei den Damen noch auf die letzten vier schauen. Vielleicht erstmal werde ich da noch so beeindruckt oder am meisten überrascht hat. Wir haben jetzt ja Vekic gegen Paulini und auf der anderen Seite Krejcikova gegen Rybakina.
Ja, ich fange jetzt mit Krejcikova an. Ich hatte ja schon erwähnt, das finde ich schon verrückt, wie die aus dem Nichts plötzlich ausspielt. Und ich fand es toll, wie die ihre Variabilität einsetzte, um Ostapenkos Haut-Rauf-Tennis da heute zu knacken. Das ist trotzdem halt nur ein enormes Programm, was die spielt. Jetzt eben hat sie noch doppelt mit Siegemund gespielt, da kommen wir gleich dazu. Du hast ja sogar spekuliert, ob die da vielleicht rauszieht, aber ich meinte ja, ich würde es mir nicht trauen, wenn Siegemund meine Doppelpartnerin ist. Ja, ja. Da hätte ich dann doch ein bisschen zu viel Schiss. Aber klar, andere hätten sicher dem Einzel den Vorzug gegeben. Ich bin froh, dass ich es nicht tat. Haben es Doppel leider knapp in drei Sätzen verloren. Kann es gleich dazu noch was sagen. Aber am Ende hatte sich schon ein bisschen für mich einen müden Eindruck gemacht, ehrlicherweise. Rybakina wirkt schon ein bisschen so wie das eine Überbleibsel, was man im Halbfinale erwarten konnte. Die hatten wir auch beide im Power-Ranking. Heute sehr souverän gegen Svitolina und wenn die Vorhand und Ausschlag laufen, dann ist gegen sie kaum Kraut gewachsen auf Rasen. Aber klar, Krejcikova hatte natürlich jetzt vom Speed her vielleicht einen kleinen Vorgeschmack und wird versuchen, wieder ein bisschen Tempo aus dem Spiel zu nehmen und da Rybakina in Bewegung zu kriegen, aber ich halte Rybakina da halt dann doch für besser als Ostapenko, nicht nur vom Ausschlag her. Und zum anderen Halbfinale, Vekic hatte ich ja in der letzten Folge erwähnt, durch den Rückzug von Sabalenka ist da eine Tür aufgegangen, aber ich hatte nicht erwartet, dass sie da bis ins Halbfinale durchgeht. Die galt ja schon auch, ich glaube, vor 12 Jahren, wirklich mit 15, 16 als Megatalent. Inzwischen ist sie 28 und steht jetzt zum ersten Mal im Halbfinale eines Grand Slams, also auch coole Geschichte. Zumal sie erzählt hat, dass sie bei den French Open über eine längere Pause vom Tennis sogar noch nachgedacht hatte. Da hatte ich auch ihr Match gegen Olga Danilovic gesehen, wo ich nicht begreifen konnte, wie sie das verliert. Da hat sie den ersten Satz 6-0 gewonnen, hatte eigentlich ständig die Oberhand in dem Match und hat es am Ende doch noch im, glaube ich, Match-Tiebreak verloren. Trotzdem gegen Paulini im Halbfinale wird es jetzt, glaube ich, schwer. Die reitet gerade auf einer Welle, wie erwähnt. Das eine Match gegen Kies hätte sie sehr wahrscheinlich verloren, aber da hat sie die Aufgabe gerettet. Und sonst ist die gerade einfach kaum zu stoppen, voller Selbstbewusstsein und wirkt auch nicht super nervös. Aber ich will es gerade auch nicht mehr sagen, weil ich will diesmal erst deine Tipps hören.
Ah, okay, ja. Die sage ich dir. Moment, ich habe das Draw hier in der Hand. Also obere Hälfte Krejcikova sehe ich nicht gegen Rybakina. Das glaube ich, dass Rybakina das gewinnt. Ach stimmt, du sagtest ja noch, ich kann noch meinen Eindruck sagen. Ja, also Krejcikova, okay, hat gegen Ostapenko gewonnen in zwei Sätzen, war jetzt auch kein Spaziergang und spielt dann knapp 3 Stunden mit Laura Siegemund doppelt. Das war wirklich richtig zäh, das habe ich kommentiert und dann verlieren sie das auch. Jetzt ist natürlich so die Frage, was passiert am Day Off, also in dem Moment, wo wir jetzt aufnehmen, dann halt morgen.
Ja, da spielt sie ja schon das Halbfinale, insofern hat sie keinen Day Off diesmal.
Ach ja, stimmt. Oh, jetzt bin ich sogar durcheinander gekommen. Ja, dann ist es ja noch viel schwieriger. Ich wollte ja eh schon sagen, Rybakina, siehst du, da bin ich jetzt durcheinander gekommen. Also das sehe ich ganz klar, Rybakina habe ich da im Finale. Und dann gehe ich eigentlich mit dem Run von Paulini, auch wenn ich weiß, dass das schwierig sein kann für eine oder gegen eine Donna Vekic, die sich ja jetzt hier auch gegen Lulusun durchgebissen hat. Aber trotzdem, dieses erste Halbjahr von Paulini haben wir angesprochen. Und dann glaube ich aber, dass Rybakina das Turnier gewinnt.
Ach, na, ja, ich fange mal von vorne an. Ich glaube schon, dass Krejcikova Optionen hat, um Rybakina ein bisschen vor Probleme zu stellen, aber. Ich fand schon, dass sie am Ende sehr müde gewirkt hat und die Pause zu kurz hat. Deswegen denke ich, dass Rybakina sich da schon wegdrücken wird. Und um es noch präziser zu tippen, erwarte ich auch einen Zweisatz-Sieg Rybakinas. Vekic-Paulini könnte enger werden, falls Vekic da ein guter Start gelingt. Ich zweifle nur ein wenig mehr, das habe ich ja schon angedeutet, an der Nervenstärke als an der von Paulinis. Das Viertelfinale von Vekic gegen Lulusun, als sie da zum Satzgewinn aufschlug, hat sie gleich mal 5 Doppelfehler serviert. Also ist nicht immer die Nervenstärkste. Klar hat sie dann auch gut sich erholt und den Satz trotzdem noch geholt. Das war auch beeindruckend. Aber ich gehe da auch auf Paulini, muss ich ehrlich sagen. Und dann, ja, im Finale würde ich fast Ähnliches erwarten wie in Paris. Also du hast ihre geringe Körpergröße angesprochen. Ich glaube, dass das auf Rasen, nicht beim Ausschlag, aber zumindest im Ballwechsel sogar ein kleiner Vorteil sein kann oder ihr zumindest lieber ist als auf Sand, weil der Ball nicht so hoch abspringt. Sie musste nicht so oft über Schulterhöhe nehmen. Nur Rybakina ist halt gewissermaßen ein Upgrade von Keys, auch was die Nervenstärke betrifft. Und Paulini hätte ja da schon, wenn die Aufgabe nicht gewesen wäre, wahrscheinlich verloren. Deswegen, ich sehe da auch Rybakina vorne. Das tippe ich auch als Siegerin. Ja, ansonsten mal schauen. Also aus deutscher Sicht, das möchte ich nur kurz erwähnen, war es heute ein ziemlich brutaler Tag. Also Gravitz-Pütz raus im Doppel, auch Franzen-Jebens im Doppel raus, Siegemund ebenfalls, Gravitz auch noch im Mixed raus, dazu die Juniorinnen Stusek und Zenikova raus und dann auch noch Petkovic bei den Legends verloren. Also das war doch ein schwarzer deutscher Tag leider, muss man so sagen.
Aber Petkovic auf dem Center Court, da kann ich sagen, habe ich mitbekommen, war sie auch ein ganz klein bisschen nervös, weil das wurde kurzfristig auch noch umgelegt und so weiter. Und die beiden deutschen Herren-Doppel aber immerhin bis ins Viertelfinale und ich finde Franzen Jebens Viertelfinale, vorher haben sie die an zwei Gesetzen rausgenommen, das ist schon stark.
Definitiv.
Gravitz-Pütz ein bisschen ärgerlich verloren und Laura Siegemund, dieser sehr lange Ritt da mit Krejcikova. Stefan, danke dir für diese Folge. Für mich geht es jetzt am Donnerstag zurück nach Deutschland und wir werden uns dann nächsten Montag wieder sprechen. Ihr zu Hause könnt euch da also auf die letzte Folge zu Wimbledon 2024 freuen. Und da haben wir dann vielleicht, Fokus natürlich aufs Finale, aber da haben wir vielleicht auch noch Zeit, um die eine oder andere Story hier mit reinzubringen, die ich vor Ort erlebt habe. Muss ich mir nochmal überlegen, aber für heute soll es das erstmal gewesen sein, würde ich sagen. Stefan, danke dir, bis nächste Woche.
Good night.
Okay, ciao.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.